Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova und aus Köln zugeschaltet. Moment, ich schau mal gerade, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich, Matthias von Hellfeld. Guten Tag, Matthias.
Ja, hallo Günther.
Thema heute, der Mauerfall.
Nicht zu glauben, oder?
Ja, ist nicht zu glauben. Das ist 30 Jahre her und irgendwie kann ich mich dran erinnern. Du wahrscheinlich noch besser, weil du warst damals schon im Ernst des Lebens unterwegs.
Ich war damals schon groß.
Ja, ich war noch Schüler damals. Ich war auch schon groß. Ich bin ja oft genug sitzen geblieben.
Ja, also ich kann mich da natürlich noch dran erinnern. Und ich kann mich überhaupt an das Jahr 1989 ganz gut erinnern, weil da ist ja auch viel los gewesen in China. Wir haben dieses Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens gehabt.
Genau, das war ja auch in dem Jahr.
Die Montagsdemos gehabt in Leipzig und anderswo. Und wir haben viel über die damalige DDR berichtet. Ich war zu der Zeit im Westdeutschen Rundfunk Redakteur im Radio bei dem Morgenmagazin. Also das war eine Sendung, die, heute gibt es das ja auch im Fernsehen, das gab es damals nur im Radio. Und die war, also eine politische Informationssendung zum Frühstück sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, das hat mit dem Morgenmagazin, was im Fernsehen kommt, aber wirklich
nichts
zu tun.
Heute ist das ein bisschen, ich sag jetzt mal nichts, aber heute ein bisschen anders geworden. Ja. So. Und insofern hatten wir sehr viele Schalten schon gemacht. Wir haben immer ganz vorsichtig agiert, weil wir hatten so ein paar Leute in der DDR, die mit uns gesprochen haben. Und wir mussten immer gucken, also wir hatten Angst, dass die Stasi die Gespräche mithört und dann zurückverfolgen könnte, möglicherweise zur Telefonnummer, die dann mit uns spricht.
Ja.
Und dann haben wir immer zwei Sachen gemacht. Einmal, derjenige musste woanders hin, also nicht bei sich zu Hause. Mhm. Und das Zweite war, wir haben es zeitversetzt aufgenommen. Das heißt, als wir es ausgestrahlt haben, konnte die Stasi nichts mehr finden, weil das war ein Tape, was da lief. Also damals gab es richtig noch ein Band. Und das wurde dann abgespielt. Und wir haben im Grunde genommen wirklich sehr viel darüber berichtet, auch schon, was in der DDR los war. Und insofern waren wir alle so ein bisschen im Thema drin. Und der 9. November, da hatte ich, war einer meiner beliebtesten Dienste. Das fing erst so um 15, 16 Uhr an, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich hatte die Mitternachtssendung Berichte vom Tage. Die gibt es, glaube ich, immer noch. Und die wurde zusammengeschaltet von NDR und WDR. Und in dieser Woche war der WDR dran. Und ich saß da und bereitete das vor. Und ich weiß nicht, ob du das noch miterlebt hast, es gab einen PC, der stand auf so einem Dreharm mitten in einem Vierertisch. Und dann konnte man so rumschwenken, dass jeder mal
an den Computer konnte. Nee, als ich angefangen habe mit Hörfunk, das war ja schon spät, das war 97 erst, da hatte jeder schon seinen PC.
Okay, also wir hatten einen, den konnte man drehen, da konnte man auch nicht mit schreiben, sondern nur lesen. Und da ist das aber alles viel zu suspekt erschien, ob man Tickermeldungen wirklich im Computer lesen kann, wie soll das gehen?
Genau, bist du halt immer noch hinten an den Fernschreiber gegangen, hast die Dinger abgerissen.
Genau, ganz genau, ganz genau.
Wir das muss man den Leuten heutzutage erklären, es gab
einen
Raum.
Ja, ich erkläre das jetzt auch. Also das war ein Raum, der war vielleicht so 30 Quadratmeter groß, da standen für jede Nachrichtenagentur ein Tickergerät, also wir nannten das Ticker, das war im Grunde genommen ein Drucker. Und dieser Drucker wurde angesteuert von Reuters, von DPA, von KNA und was es alles gab. Und die spuckten also alles, was sie so zur Weltlage zu sagen hatten, in unregelmäßigen Abständen, aber doch in sehr enger Folge, aus ihren Tickern heraus, und zwar in siebenfacher Ausfertigung. Mhm. So, und dann kam ein wunderbarer Studentenjob. Der bestand darin,
Kleinschneiden, aufkleben.
Genau, diese Tickermeldungen abzureißen, auseinanderzuschneiden oder, wenn sie thematisch passen, zusammenzulassen und in unterschiedliche Körbe zu verteilen. Ja. Also einer für die Aktuellen, einer für die Nachrichten, einer für die Wirtschaft und. So. Und dann alle halbe Stunde marschierte der mit einem dicken Stapel Papier unterm Arm durch die Redaktionsstuben und knallte die auf einen bestimmten Punkt. Und zwar in dem Falle bei dem, der die nächste Sendung zu machen hatte.
Ja.
Der kriegte das auf den Tisch, also auf seinen Arbeitsplatz. Und wenn da irgendwas Wichtiges bei war, was in der Regel nicht der Fall war, dann wurde laut gerufen, ist irgendwas passiert. So, du kannst dir vorstellen, das ist ein Berg von Papier, der sich da abends, ich meine, was für Unmengen Bäume wir abgeholzt haben, dafür kann man gar nicht sagen, aber es ging gar nicht anders.
Man muss auch wirklich, ich habe festgestellt, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die kennen diese Gerätschaft gar nicht, die da gearbeitet hat.
So ist es.
Das Gerät nannte sich damals Fernschreiber. Das ist im Grunde eine elektrische Schreibmaschine, auf der man nicht selber schreibt, sondern man könnte das, aber macht man nicht, sondern die von außen praktisch bedient wird.
Ferngesteuert,
Und das Ding macht ein unfassbares Geräusch. Das macht
Also man kann das manchmal noch so in alten Filmen sehen, wenn also jemand ganz wichtig und eilig so eine Tickermeldung abreißt mit großem Schwung.
Genau.
Und dann waren manchmal die Farbbänder alle, dann konnte man das nicht richtig lesen und das einzulegen war eine unglaubliche Sauerei. Also es war ziemlich idiotisch. Aber es hat funktioniert und anders ging es ja sowieso nicht. So, und jetzt komme ich wieder auf den 9. November. Also ich saß da und musste mich vorbereiten. Die Sendung, die ich am Abend zu machen hatte, war eine halbe Stunde lang und war so ein Roundup.
Ja.
Also Zusammenfassung der Ereignisse des Tages.
Ja, so wie heute im Deutschlandfunk, das war der Tag, wird es sein.
Genau.
Ja.
Und also ich saß da und bereitete das vor und dann flog auf einmal die Tür auf und es kam also der berühmte Student herein mit einem Packen Tickermeldung und der sagte so nebenbei, das oben, das ist wichtig. Er hatte das gelesen. Ich las das auch und dann las ich eben die Nachricht sozusagen, dass es gemunkelt würde, dass die DDR die Mauer öffnen würde. Und dann habe ich natürlich sofort Mordsbuhai gemacht und rumgeschrien, Leute. Es kam alles zusammen und wir kriegten tatsächlich dann, wir hatten auch schon ein Fernsehapparat in der Redaktionsstube. Und dann haben wir die Heute-Sendung geguckt oder Tagesschau, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war die Heute-Sendung, in der das zuerst lief. Oder Tagesschau. Also wer das jetzt hört und es besser weiß, möge es bitte sagen. Mhm. Und wir saßen dann davor ganz gebannt und dachten, das gibt's doch nicht. Jetzt erzählt der Typ, dass die Mauer auf ist. Und dann wurde natürlich sofort mit Korrespondenten gesprochen und der Sender wurde aufgemacht. Wir haben das natürlich verbreitet. Sehr vorsichtig erst, weil wir nicht so genau wussten, ob die jetzt die Mauer wirklich aufmachen, sondern wir waren ja, ich meine, man muss sich das so vorstellen, das wäre etwa so, als wenn die Chinesen beschließen würden, wir hören jetzt auf, unsere Leute zu überwachen, wir machen eine lupenreine Demokratie, so wie sich das die französischen Aufklärer gedacht haben. Da würdest du auch erstmal sagen, was für eine Scheiße ist das jetzt?
Ja.
Also wartest du mal ab und guckst, was wirklich passiert. Und das haben wir eine ganze Weile tatsächlich gemacht. Wir haben natürlich berichtet, dass also der Schabowski das erzählt hat und dass also aber die Lage an der Mauer, die war ja noch ruhig. Wir haben natürlich unsere Corris losgeschickt und rumgefragt, ob irgendjemand was weiß. Aber das war alles ja am Anfang noch ganz still.
Mhm.
Und dann hat der Sender entschieden, okay, wir haben jetzt darüber berichtet, wir machen jetzt normales Programm weiter. Und wenn irgendwas anderes passiert, etwas Wichtiges, dann gehen wir wieder natürlich drauf.
Ja.
So. Es wurde dann eine Bereitschaft eingesetzt und wir saßen da alle gespannt, was da nun passieren würde. Es kam dann dazu, dass Hajo Friedrichs in den Tagesthemen diesen berühmten Satz sagte, man sollte vorsichtig sein mit der Verwendung, dass ein Ereignis von historischem Ausmaß ist, aber dieses ist ein solches.
Mhm.
Und dann wurde also Robin Lautenbach zugeschaltet, der leider an der falschen Stelle stand. Der hatte das Problem, ja.
Was willst du der machen? Geschichte, ja genau.
Ja, was willst du machen? Der stand halt am falschen Übergang. Da war überhaupt nichts. Da war es dunkel wie im Bärenarsch und niemand wollte rüber. Auf der anderen Seite, ein paar hundert Meter weiter, da tobte der Bär. Okay, so. Und dann hatte ich also die große Ehre sozusagen. Also es war dann klar, die Grenze geht auf und dann konnte man das ja auch irgendwann sehen. Und ich hatte ja die Berichte vom Tage, das war so kurz vor Mitternacht, 23:30. Und dann wurde gesagt, du bleibst gleich da, wir senden weiter. Okay, sage ich. Und ich war damals Anfänger sozusagen. Also ich hatte noch nicht so sehr lange Rotlichterfahrung. Ich war ganz, ich war zwar schon ein bisschen beim WDR, ich habe auch schon Stücke gemacht und so, aber ich war noch nicht so richtig der erfahrene Hund vorm Mikrofon.
Ja, vor allen Dingen in so einem, das ist ja wirklich, also in so einer Ausnahmesituation, wo du ja im Grunde minütlich irgendwelche Änderungen der Lage hast und das, ja.
Ja, aber das war noch nicht so schnell wie bei uns heute. Man muss sich das wirklich langsam vorstellen. Ja. Da kam dann einer ins Studio und legte dir einen Zettel hin.
Ja.
Währenddessen lief die Musik. Dann konntest du das durchlesen und sagen, meine Damen und Herren, ich habe soeben erfahren, das. Und so ging das. Es war nicht so wie heute, ratzt die Musik weg und ich habe hier vor mir im Bildschirm und das gibt's alles nicht. Und zumal es war noch ein zweites Erschwerung, ist, wenn jetzt jemand den Namen kennt oder weiß, wo derjenige ist, möge er ihn schön von mir grüßen. Ich kriegte einen Musikkollegen zur Seite gestellt, der nun wiederum war sehr erfahren, nämlich Adolf Buda Krämer. Das war ein Typ, der in der ARD zu der Zeit also die Schlagerrallye, glaube ich, erfunden hat und eine ganz bekannte Nase war, der wunderbar moderieren konnte und der mich im Prinzip durch die jetzt kommende Nacht so ein bisschen durchgeschaukelt hat, weil wir hatten jetzt nämlich die ehrenvolle Aufgabe, immer mal wieder von der Musik weg irgendwelche Meldungen zu bringen, wie es denn jetzt in der DDR aussieht. Und ich las dann vor, dass die auf einmal anfangen, Cola zu trinken, dass die Cola-Büchsen am Grenzübergang rumliegen. Und so alles, was man so an bunten Meldungen findet. Mhm. Und dann zwischendurch gab es natürlich immer Nachrichten. Aber es ist ja in der Nacht nichts passiert, außer dass die Leute alle sich allmählich besoffen haben, auf der Mauer rumgetobt sind. Oder das war, glaube ich, erst am nächsten Tag. Aber jedenfalls, es passierte nicht wirklich etwas, sondern einfach nur die DDR-Bürger waren in Berlin-West. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann kann ich dir wirklich sagen, ich habe das überhaupt nicht verstanden.
Ja.
Ich habe das nicht verstanden. Ich wusste nicht, was das jetzt, also ich konnte das nicht einordnen. Ich wusste nicht, ob ich mich freuen sollte oder nicht. Ich hatte keine Ahnung, ob was jetzt passieren würde. Also die Idee sozusagen, dass das wieder ein Deutschland werden würde, die gab es für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Auch in den nächsten Tagen nicht. Also wir haben dann am nächsten Morgen, kam natürlich alles wieder in die Bude rein und dann saßen wir da und da wurde noch geraucht in der Redaktionsstube. Also eine wilde Situation. Und dann wurde also ein Reporter losgeschickt von Köln aus nach Berlin. Der sollte dann also an den Übergangsstellen stehen und von dort aus berichten. Und dann kam der war noch nicht ganz da, da riss er schon das Mikro auf und erzählte von stinkenden Trabis, die also in endlose Schlange sich gen Westen bewegen. Und im Grunde genommen war das für uns natürlich total aufregend und also auch positiv. Es war nicht, wir hatten nicht Angst, dass die jetzt alle kommen oder sowas, das überhaupt nicht. Aber es war auch total nervös irgendwie, weil wir wirklich keinerlei Einstellung richtig gehend dazu hatten. Wir wussten nicht, also ich jedenfalls nicht, und das waren die meisten, wir waren alle so ein Alter, so um die 30. Mhm. Und wir wussten alle nicht, was soll das jetzt? Also so, und ich glaube, da waren wir nicht die einzigen in Westdeutschland, die sagten, wir haben keine Ahnung. Es ist schön, dass es passiert,
genau.
Aber mehr auch nicht.
Ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, was ich damals gedacht habe und oder gefühlt habe. Ich war halt Schüler, ich war in der Oberstufe auf dem Gymnasium, das war 9. November, da war ich gerade 20. Und mit 20 auf dem Gymnasium, da interessierst du dich für drei Sachen: Autos, Mädchen und Zigaretten. So. Das ist so, da interessiert sich halt nicht für die DDR. Und wir waren trotzdem in dem Jahr, und zwar über die Osterferien, also so April rum, war ich mit meinem damaligen Schulfreund Ralf zwei Wochen in West-Berlin. Und haben uns hier so rumgetrieben und haben geguckt und gemacht und getan und sind dann halt auch mal rüber nach Ost-Berlin und fanden das auch irgendwie alles sehr bizarr und haben uns da so eine Militär, so einen Wachwechsel angeguckt und so. Und davon war ja auch überhaupt nichts zu spüren. Und ich erinnere mich nicht daran, wo ich beim Mauerfall war, was ich gemacht habe. Ich vermute mal, das war ein Donnerstag, dass ich einfach im Bett gelegen und gepennt habe oder Fernsehen geguckt auf irgendeinem Sender, wo was Interessantes läuft für 20-Jährige. Also ich habe das.
Und es gab ja nicht so viele Sender. Also
na, es gab schon. Also wir hatten da schon. Ich glaube, Astra gab's schon. Also dieses Satellitennetzwerk. Ja, ja. Ich meine, das hätte schon gegeben. Da gab's ja. Spiegel TV gab es auch schon, die haben ja auch ewig gedreht in dieser Nacht.
Das stimmt.
Aber es ist tatsächlich so, ich habe überhaupt keine Gedanken gehabt. Ich habe, also wahrscheinlich werde ich gedacht haben, so, ach krass, ja, ist ja cool. Verschwindet das Scheißding jetzt endlich mal oder so. Aber was das für Konsequenzen haben könnte, keine Ahnung. Das war auch in der Schule kein Thema. Und wenn man mal ehrlich ist, ich meine, ich bin im westlichen Westen der Bundesrepublik alt groß geworden. 80 Kilometer weiter war die holländische Grenze. Wenn wir mal ehrlich sind, dann hat uns die DDR doch da einen feuchten Kehricht interessiert.
Also mich hat die überhaupt nicht interessiert. Ja, ich war immer auf Westen gebogen. Ich war immer in Frankreich, in Italien, in Österreich, in Amerika. Ich war nie in ich bin so mit diesen Hansa-Tours, ich weiß nicht, ob du die noch erinnerst, das waren so von der DKP finanzierte Touren, konnte man für ein Appel und ein nach Prag. Das habe ich gemacht. Ja. Aber ich bin auch ein zweimal Staatsgast von Erich Honecker gewesen über meine Dissertation und Bücher, die wir so geschrieben haben. Da gab es halt welche in der DDR, die das auch als Thema hatten und die haben uns dann eingeladen. Wir haben die eingeladen. Also das habe ich gemacht. Aber
ja, immerhin, also ich hatte überhaupt keinen Bezug, also keine Verwandtschaft und nichts.
Ich hatte auch keinen Bezug. Ich habe, das war in Rostock und das war, ich hatte da so ein Menschen, der sich um mich kümmerte. Man könnte auch sagen Bewacher, mit dem habe ich mich hinterher angefreundet, weil es gar keine andere Möglichkeit gab. Ansonsten war es ja verrückt. Mhm. Der war auch sehr nett und der ist es auch immer noch. Und wir haben uns gegenseitig erzählt, wie die Wahrheit wirklich ist und nicht, was die uns erzählen über die anderen jeweils. Und da haben wir dann festgestellt, das ist alles scheiße, was die uns erzählen. Ja. Also die DDR-Bürger dachten, bei uns würde ein Arbeitsloser unter der Brücke liegen und verhungern. Ja, und
wir dachten, die hätten kein fließend Wasser.
Ja. Genau, und ich dachte, die sitzen da alle in so Holzbuden. Ja, das ist ja auch alles Quatsch gewesen. So ein paar Dinge wurden tatsächlich, also aus der DDR, was ich so als Vorurteil hatte, wurden bestätigt. Also abends nach 10 Uhr kriegtest du nichts mehr zu essen. Mhm. Und zwar wirklich nicht. Selbst wenn du mit Westgeld gewunken hast und es gab viele Dinge, da waren die extrem viel freundlicher als bei uns, viel freundlicher. Mhm. Und tatsächlich fand ich, in der DDR hat es gestunken, weil diese Trabis eben einen unerhörten Dreck machten und auch wirklich stanken.
Ja, und die ganzen Braunkohleheizungen, die haben ja auch
schrecklich, ganz schrecklich. Das war ganz furchtbar. Aber ansonsten war das für mich natürlich irgendwie nichts Erstrebenswertes, aber so schlimm fand ich es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Und insofern ging das eigentlich. Also ich hatte im Grunde genommen gar kein Gefühl zur DDR.
Ja, genau.
Ich bin damit groß geworden, dass es sie gab. Ich habe die Bedrohung durch diese Situation nie so empfunden. Ich habe nie gedacht, morgen gibt es einen Weltkrieg.
Das hat, glaube ich, niemand gedacht. Ich meine, du hast damals, haben wir gesagt, so wenn du auf keinen Fall Krieg erleben willst, geh zur Bundeswehr. Weil das, ne, da sitzt du halt rum, schaukelst dir ein bisschen die Eier und ja, kriegst guten Sold.
Das habe ich nicht gemacht. Ich war nicht bei der Bundeswehr.
Ich auch nicht, aber das war damals halt so der Spruch. Hast gesagt, geh dahin, da hast du deine Ruhe. Ne?
Ja. Insofern, so, und dann allerdings nahm die Sache Fahrt auf, also die Tage dann danach und Wochen, also sagen wir die 2 Monate dann bis zum Jahreswechsel, wo dann also am 31.12. war das, glaube ich, der Papst mit Kohl durch das Brandenburger Tor geht, da fand ich dann schon, da habe ich schon gedacht, jetzt passiert aber doch irgendetwas. Was ich auch sehr beeindruckend fand, damals schon und heute noch sehr viel mehr, war kurz vor Weihnachten die Rede von Kohl in Dresden.
Mhm.
Das kann man so als wackelige TV-Doku ab und zu sehen, wo er tatsächlich etwas gemacht hat, was mich als Historiker im Nachhinein, damals habe ich das natürlich nicht so gesehen, weil ich auch noch nicht so viel wusste, sehr beeindruckt hat, weil er im Grunde genommen mit dieser Rede einen Dauerkonflikt in Zentraleuropa angesprochen hat, auf seine unnachahmliche Weise, und dann auch gelöst hat, ehrlich gesagt. Also die deutsche Einheit und die Integration in einem geeinten Europa war die Auflösung der deutschen Frage, die es eben schon sehr viel länger gibt. Ja, genau. Und
selbst das habe ich damals nicht kapiert.
Ja, aber ich habe das schon kapiert und nicht so, aber ich habe auf einmal verstanden, es ist gar nicht die deutsche Frage DDR-Bundesrepublik, das ist nur der letzte Wurmfortsatz. Die eigentliche Frage ist, wie leben die Deutschen in der Mitte Europas und lassen sie die Nachbarn, davon haben wir ja sehr viele, logischerweise, weil wir in der Mitte leben, lassen sie die Nachbarn A in Ruhe und B durch ihr Land durchfahren. Ja. Nicht? Das ist bis zum heutigen Tage die Maut. Ja, die Leute sind deshalb so jeck, weil die müssen durch dieses Land. Ansonsten können sie nicht ihre Sachen verkaufen oder weiterbringen. Insofern, der Aufstand dagegen, das ist historisch bedingt, hat man früher auch schon gemacht mit anderen Methoden und anderen Umständen. Aber trotzdem, dass er das verbunden hat, das fand ich wirklich im Nachhinein auch noch eigentlich sogar die beste Rede seiner langen Kanzlerschaft. Ich habe natürlich nicht alle gehört, aber manche schon. Und diese Rede war wirklich die bedeutendste. Und die Zeiten davor, also die 4-5 Wochen zwischen Öffnung der Grenze und diesem Auftritt, das war, glaube ich, am 19. Dezember, da gab es ja die Rede im Deutschen Bundestag mit dem 10-Punkte-Plan. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil wir waren überhaupt, also im Westen glaube ich nicht, dass irgendeiner auch nur ansatzweise daran dachte, eine Konföderation mit der DDR zu machen, was der Kohl da ja vorgeschlagen hat. Bin ich sicher, niemand an so etwas gedacht. Wir haben alle gedacht, die DDR wird sich ändern, aber natürlich bleiben.
Ja, natürlich, die DDR ist ein Land, die BRD ist ein Land und das wären dann halt 2 Länder, da wird halt auch Deutsch gesprochen, wie in Österreich oder der Schweiz oder und die machen dann da so ihr Ding. Ja, klar, das irgendwie Wiedervereinigung, nee, da war nicht dran zu denken. Also es ist überhaupt eine Denkfigur gewesen, die mir total fremd war. Also das war ein Gedanke, der mir so fremd war wie der Gedanke an Gott sozusagen. Das kann ich auch nur irgendwie so akademisch interessiert betrachten, aber ich habe da kein Gefühl von. Und es scheint aber genug in der Politik gegeben zu haben, für die das nicht nur Lippenbekenntnisse waren all die Jahrzehnte, ne?
Also da bin ich ehrlich gesagt wirklich anderer Meinung.
Okay.
Und zwar, ja, ich, also, wie soll ich das jetzt sagen? Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber eins ist wirklich echt klar. Also die, es gab keinen Plan B in der Schublade von Herrn Kohl oder von wem auch immer.
Mhm.
Null. Also was eine wirklich eine wie soll ich sagen, fast schon eine Lüge ist, dass das irgendwie geplant und vernünftig abgelaufen ist. Das ist alles Zufall gewesen. Und das ist alles Reagieren auf das, was auf der Straße in der DDR passiert.
Ja.
Und zwar bis hin zur Einführung der D-Mark, bis hin zu diesem wirklich total raschen Versuch, mit Gorbatschow und Bush irgendwie eine Einigung herzustellen.
Hm.
Es war vollkommen zufällig geradezu, weil im Dezember, Januar 89, 90 in Russland damals noch Sowjetunion, ein Putsch gegen Gorbatschow vorbereitet wurde oder zumindest Leute sich gegen Gorbatschow im Politbüro und in der KPDSU-Führung gestellt haben und der Mann tatsächlich um sein Überleben kämpfte, um sein politisches.
Mhm.
Und deswegen 5-6 Wochen nichts zu hören war aus Moskau. Nichts. Kein Ja, kein Nein, kein gar nichts. So, das war totale Irritation. Und die wurde erst aufgelöst, als sich in Moskau herausgestellt hat, dass Gorbatschow diese Auseinandersetzung gewinnt.
Ja.
Und dann allerdings, kann man ja auch im Geschichtsbuch nachgucken, geht es zack, zack, zack. Ja, dann kommt der Modrow nach Moskau, dann fliegt der Weizsäcker nach Moskau, dann kommt der Kohl nach Moskau. Dann gibt es diese Vereinbarung von Ottawa, dass man diese 2+4 Gespräche macht, also bei den Open Sky Verhandlungen. Und dann gibt es diese Treffen im Mai in Washington mit Bush und so weiter und so fort. Das andere kennen wir ja alles. Also das war sozusagen ein Zeitfenster, was sich da aufgetan hat. Und es war tatsächlich Zufall, dass in dem Moment, in diesem kleinen, kurzen Moment in der Welt nichts anderes los war, jedenfalls nichts von Bedeutung, was die Aufmerksamkeit der Supermächte auf etwas anderes gelenkt hätte.
Ja.
Im August 1990, ja, ist das vorbei. Weil da beginnt der Kuwait, da überfällt Saddam Hussein Kuwait und es beginnt, die amerikanische Politik fokussiert sich total auf Arabien.
Ja.
Und damit ist für die deutsche Einheit erledigt und macht mal, ist mir scheißegal.
Ja.
So, also.
Was vielleicht auch noch unser Glück war, ne, wer weiß, was passiert wäre, wenn die das noch länger diskutiert hätten.
Ja, ich sage ja, das sind Zufälligkeiten, ja, gewesen, da können wir jetzt froh und dankbar sein, das ist auch jeder, ich will das auch gar nicht kleinreden, ich will nur sagen, also ich weiß es wirklich aus erster Hand, weil die sind jetzt alle tot, deswegen kann ich das natürlich leicht sagen, aber das war wirklich so, also Genscher zum Beispiel hat gesagt, von uns wusste keiner, was passiert, niemand. Und die Frage am 9. November, Kohl ist in Warschau und die Mauer wird geöffnet, ja, der ist dann nach Hause gefahren, das stimmt, aber er war erstmal wirklich irritiert. Und bei Telschik kann man das lesen, wie ist eigentlich dazu gekommen, dass die Idee sich in die Köpfe verpflanzt hat, es könnte ja jetzt zu einer Wiedervereinigung kommen. Ja,
war das nicht Telschik selbst?
Nee, das war ein sowjetischer Journalist.
Ach.
Mit guten Kontakten in den Kreml, der eines Tages im Bonner Kanzleramt bei Herrn Telschik erscheint. Und sagt, Herr Telschik, ich hätte hier einen Brief vom Kreml, den würde ich Ihnen jetzt gerne geben. Und darin ist unter anderem die Frage formuliert, was denn wohl die Bundesregierung zu tun gedenkt, wenn von Seiten der DDR die Wiedervereinigung auf die Tagesordnung gehebelt wird. Und da sagt der Telschik, also das habe ich selbst von ihm gehört, aber es steht auch in seinem Buch, völlig frappiert und sagt, um Gottes Willen, auf die Idee sind wir überhaupt noch nicht gekommen. Der schmeißt den Journalisten raus, beziehungsweise sagt vielen Dank, ich übergebe das jetzt dem Herrn Bundeskanzler, rennt 2 Zimmer weiter, weil da sitzt dann der Kohl, und sagt, Helmut, ich habe ein Thema für dich. Und dann sagt der Kohl, was denn? Und dann sagt der Deutsche Einheit. So, und dann hat der Kohl gesagt, okay, mach mal eine Arbeitsgruppe. Und diese Arbeitsgruppe besteht ein paar Tage lang, weil dann ist ein Termin gemacht worden zur nächsten großen Lage. Die ist immer morgens um 9 gewesen oder so. Hältst du Vortrag. So, und dann kommt der nach ein paar Tagen dahin, der Telschik, und legt dem Kohl einen 12-Punkte-Plan vor. Und daraus werden dann 10 Punkte, die Hannelore auf der Adler Reiseschreibmaschine in Oggersheim mit 10 Fingern tippt. Und der Hintergrund, warum der Telschik da so draufgesprungen ist, ist nicht etwa gewesen, dass er auf einmal so tolle nationale Gefühle hatte. Die hatte er im Übrigen immer schon. Das war, dem unterstelle ich das sofort.
Ja.
Das Problem war, Helmut Kohl lag in den Umfragen Der war abgeschlagen hinter Oscar Lafontaine. Ja, das war weit.
Ja.
Weit.
Das hat Kohl gerettet. Also diese ganze Nummer, der Mauerfall, die Einheit, das hat Kohl.
Und da hat der Tschechik gesagt, pass auf, Helmut, wenn wir das machen, ja, dann sind wir wieder vor dem, weil das macht der Lafontaine nicht mit.
Ja.
So, das war so die Idee. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen das jetzt offensiv und übernehmen, machen das zu unserem Thema. Und Lafontaine ist dann wirklich, weil er tatsächlich anders argumentierte. Es gab das Attentat noch auf Lafontaine, das muss man auch immer bedenken als Ereignis, was natürlich den Mann, wie soll ich sagen, massiv
erschüttert.
Erschüttert hat, kann man richtig so sagen. Ich war ja, wie ich eben schon sagte, Anfängerredakteur, und da wir alle wild darauf waren, nun mit dem Mikrofon durch die Gegend zu ziehen und Reportagen zu machen, weil das will ja jeder junge Redakteur, habe ich mich natürlich sehr schnell gemeldet, DDR, sofort. Also ist egal was, ich mache alles. Und dann hatte ich das Glück, ich durfte, glaube ich, zweimal dahin, einmal mit Lafontaine, einmal mit Willy Brandt, und hören sozusagen, was der an Wahlkampfreden hält, und dann darüber berichten. Mhm. So, und die sind beide ausgepfiffen worden, wenn sie nicht, also als sie sagten, wir machen die deutsche Einheit, aber eben langsam.
Ja.
Das dauert. Also Brandt hatte so 3-4 Jahre im Kopf, Lafontaine hatte auch so einen Zeitraum im Kopf, hat immer gesagt, das kostet eine 12 mit 11 Nullen.
Das ist das, woran ich mich auch erinnere, dass Lafontaine immer gesagt hat, Leute, das wird zu teuer, das ist nicht, genau. Das kriegst du nicht so schnell.
Ja, und er hat auch genau recht, das stimmt. Es hat eine 12 mit 11 Nullen gekostet, und insofern, ich halte ja immer noch den für
und es kostet.
Klugen Politiker, der ist einfach nur schwierig im Umgang offenbar. Ja. Die Leute vertrauen dem nicht oder keine Ahnung. Ist
ja und es kostet heute immer noch ein Schweinegeld, weil das, was im Osten weniger verdient wird, weniger Rente bekommen wird und, das sind ja letztlich alles Kosten.
Ja.
Ja, weil das ist ja, wir sind ja jetzt ein Land. Das heißt, man muss das auch irgendwie mal anders in Rechnung stellen. Wäre die DDR geblieben und da wären die Einkommen niedriger gewesen wie jetzt beispielsweise in Tschechien oder so.
Ja.
Dann wäre das Problem dieses Landes. Aber es ist jetzt das Problem der zweiten Bundesrepublik und kostet so gesehen dann immer noch Geld. Ja. Vor allen Dingen die Menschen, die da weniger Einkommen haben und weniger Rente als die anderen.
Ja, natürlich. Also dass das mindestens mal eine Generation dauert, nämlich die, wahrscheinlich sogar die, es dauert die Generation, die damals gelebt haben. Weil die natürlich alle von diesem System beeindruckt sind und beeinflusst sind. Vielleicht sagen wir mal die unter 20-Jährigen, nee, das ist auch was, die waren in der FDJ, also die unter 5-, 6-Jährigen, die also meinetwegen Jahrgänge, sagen wir mal ab 1980.
Ja.
Für die ist das vielleicht nicht mehr so ein großes Thema. Aber alles, was älter ist, und das ist ja die absolute Mehrheit, die hat ja die DDR mitgekriegt. Manche, die sind jetzt mittlerweile gestorben wahrscheinlich, aber andere haben da vorher noch den Faschismus mitbekommen, sind also wirklich durchdekliniert worden durch Diktaturen. Und die werden jetzt hier in so ein Chaos letzten Endes gestört. Also für sie Chaos, für uns natürlich nicht, aber für sie Chaos. Und da muss man sehr viele Dinge berücksichtigen. Also insofern, ich bin auch der Meinung, es war, also, dass man diese deutsche Einheit gemacht hat, ist unstreitig richtig und sinnvoll und berechtigt. Man hätte das ehrlich gesagt auch gar nicht verhindern können, in Anführungsstrichen, weil dann hättest du tatsächlich den Exodus von vielen Millionen DDR-Bürgern Richtung Westdeutschland erlebt.
Den hast du ja schon erlebt, ne? So die unkontrollierte Masseneinwanderung.
Ja gut, aber der ist ja, das war ja, die Welle war ja zu Zeiten, als die Mauer noch stand, und danach sind viele Leute natürlich in den Westen gegangen. Mittlerweile dreht sich das wieder um, es gehen wieder mehr Leute in den Osten. Also insofern hat sich das jetzt ein bisschen ausgeglichen vielleicht. Wir hätten auch nicht verhindern können, da bin ich auch mittlerweile einer Meinung mit denen, die das damals verabschiedet haben und gemacht haben, dass man einen Großteil des DDR-Geldes 1:1 tauscht und dass man Renten und Ansprüche aus der Sozialversicherung 1:1 tauscht, weil stell dir mal vor, wir hätten das gemacht oder die hätten das gemacht im
Wir hätten ein komplettes Land in die Altersarmut entlassen.
Genau,
also das
1:8 wäre das gewesen.
Ja, vergiss das. Also das kannst du überhaupt nicht mehr,
Dann würde einer, der in Westdeutschland 800 Mark damals bekam, in Ostdeutschland 100 bekommen.
Ja,
ja und wie willst du die Differenz, musst du aus der Steuer machen. Also das geht alles überhaupt nicht. Wir haben das Problem, dass die DDR-Bürger oder dass die Volkskammer damals beschlossen hat, eine Treuhandanstalt ins Leben zu rufen.
Das vergisst man immer ganz gerne, ne? Dass das die DDR war, das selbst
war die DDR-Bürger, hat, ja. Die, oder die DDR, das Parlament. So, diese Treuhandanstalt hat natürlich Schreckliches gemacht. Das ist unstreitig, aber das war nicht unsere Idee. Das Gleiche gilt. Das Problem ist auch, dass die DDR-Bürger oder viele DDR-Bürger sagten: Schmeiß die ganze Scheiße weg. Wir wollen von der DDR nichts mehr behalten. Weg, weg, weg. Mhm. So, und das Ergebnis war, dass wir das gemacht haben, wir Wessis. Ja, da ist die Spreewaldgurke übrig geblieben und der Rest ist weg. Rotkäppchensekt gibt es noch, habe ich neulich gesehen. Ja,
Bautzner Senf.
Jetzt beklagen viele, dass von der DDR nichts übrig geblieben ist. Ich beklage das ehrlich gesagt auch, ja. Weil ich tatsächlich finde, dass man das nicht hätte tun sollen und dass es wirklich ein Fehler war. Auf anderen Seite,
Fall.
Es war,
das war
nicht unsere Idee.
Das ist ja Teil also Identität, den du da irgendwie,
von dem du dich aber du erinnerst dich vielleicht daran, dass eben die DDR-Bürger dermaßen die Faxen dicke hatten, dass sie gesagt haben, wir wollen das alles weghaben. Ja. Das kann ich auch verstehen. Ja. Also ich werfe da niemandem etwas vor. Ich will es nur versuchen zu erklären, weil mir geht es mittlerweile auch auf den Sack, dass ich mich jetzt anhören muss als Wessi und überzeugter Wessi auch noch, dass ich sozusagen mich da gesund gestoßen hätte oder sonst irgendwas. Natürlich ist es so gewesen, dass es Leute aus dem Westen gab, die sich in der DDR der ehemaligen gesund gestoßen haben. Ja, klar.
Was man aber nie vergessen darf, ist also gerade diese 1:1-Umtausch, diese Renten, 1:1-Rentenanpassung oder wie man es nennen mag, das hat langfristig dazu geführt, dass meine Generation die Rente nicht mehr sicher hat. Das mag jetzt gemessen am Chaos, in das man die DDR-Bürger damals entlassen hat, mag das sehr, sehr wenig sein, aber gemessen an der Stabilität, die erste Bundesrepublik uns geboten hat, ist das schon sehr, sehr viel. Das ist auch eine Erschütterung. Das würde man ganz gerne vergessen. Ja. Auch das, also ich habe mich daran nicht gesund gestoßen, genau wie du sagst, du auch nicht.
Und ja, ich auch nicht.
Ich kenne eine ganze, also ich behaupte mal, dass der überwiegende Teil meiner Generation sich daran nicht gesund gestoßen hat.
Ja. Nein, das sage ich ja gerade. Es gab Leute, die haben sich daran, zum Beispiel Unternehmer aus dem Westen, die irgendwie billig an Unternehmen in der DDR gekauft haben oder da Häuser und was alles. Das sind wir zwar nicht gewesen, natürlich nicht, aber dass man sich jetzt in der DDR der ehemaligen sozusagen okkupiert fühlt, dass es Heimatlosigkeit gibt, dass es also das Gefühl von Heimatlosigkeit gibt, dass man sagt, ihr habt zwar hier eure Euros auf unseren Marktplatz gelegt in Form einer neuen Bepflasterung und das sieht doch alles ganz schick aus, aber es fehlt uns das Heimatgefühl, es fehlt uns die Nähe und die Wärme in der DDR, die ja tatsächlich jedenfalls sagen, dass ja viele, die das damals erlebt haben, wohl vorhanden war und so weiter und so weiter. Das alles haben wir tatsächlich weggestoßen und das war ein schwerer Fehler. Ja. So, aber dieser Fehler ist jetzt nicht nur von raffzähnigen und raffgierigen Wessis betrieben worden, sondern eben auch auf Ansage der Ossis, wenn man es jetzt nochmal so mit Wessi und Ossi sagt.
Ja. Problem dabei ist natürlich, dass aus so einer Westperspektive, ich glaube, was wir damals nicht verstanden und vielleicht auch in Teilen bis heute nicht verstehen, ist, woher hätten sie es denn anders wissen sollen? Ich glaube, wir haben uns viel zu sehr eingebildet, dass sie uns im Westen so ähnlich sind, dass sie es von alleine raffen.
Auch das.
Und eventuell hätte damals eine ganz andere Kampagne zur politischen Bildung oder was auch immer das Gröbste verhindern können. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, also wir haben erst später festgestellt, wie fremd wir uns eigentlich sind.
Ja, genau.
Das stimmt. Und am 9. November, um den es ja heute eigentlich geht, da haben wir natürlich alle uns in den Arm gelegen und haben gesagt, Wahnsinn, das war ja das Wort dieser Nächte. Ja. Und die ganze Welt hat uns auf die Schultern geklopft und hat gesagt, ihr seid die Ersten. Und das ist tatsächlich etwas, was auch für die europäische Geschichte auf jeden Fall erhalten bleibt und für immer bestehen bleiben wird, ist, ihr seid die Ersten auf der ganzen verdammten Welt, die es hingekriegt haben, ohne dass auch nur ein einziger Schuss fällt, eine Diktatur abzulösen.
Ja.
Das ist tatsächlich etwas, da hatte ich immer gedacht, also etwas später dann, als ich so auch mich damit wissenschaftlich oder journalistisch mehr beschäftigt habe, das ist natürlich eine Leistung, die man den DDR-Bürgern tatsächlich extrem hoch anrechnen muss. Das ist wirklich sensationell.
Ja.
Und da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden und insofern fand ich das eigentlich alles ganz super und am Anfang war es das ja wohl auch. Es hat sich ja erst im Nachhinein rausgestellt, dass die Differenzen zwischen West und Ost eben doch sehr viel größer sind und die werden jetzt immer größer durch diese katastrophischen Demonstrationen von irgendwelchen Nazi-Banden, die da durch die Gegend ziehen, vereint mit Pegida und AfD, wie ich jetzt neulich wieder gesehen habe. Insofern muss man wirklich sagen, also wir müssen einfach aufpassen, dass dieses nicht weiter auseinander geht und wir dann irgendwann uns schlimmer gegenüberstehen als zur Zeiten der Mauer.
Ja.
Ja, da haben wir uns ja gegenseitig geholfen.
Nur da wüsste ich gerne, wie wir das hinkriegen. Also ich glaube ja, dass einer der größten Fehler mit der Wiedervereinigung, also weil wir es ja eben auch mit Geld hatten, Umtauschrenten und so, ich glaube, einer der größten Fehler, der damals gemacht wurde, war die Devise Rückgabe vor Enteignung, also das Rückgabe vor Entschädigung. Also dass auf einmal Leute ihre Häuser an irgendwelche enteigneten Altbesitzer von vor 50 Jahren oder sowas zurückgeben mussten. Ich glaube, dass nach wie vor, dass das einer der größten Fehler war, weil das dazu geführt hat, dass auch heute, 30 Jahre danach, die DDR oder die Ex-DDR kaum Kapital hat. Und das
und wir erben wie die Irren.
Und wir erben wie die Irren. Ja. Ich glaube, dass das einer der wesentlichen Fehler war. Und
das ist eine extrem schwere Entscheidung, mein Lieber.
Ja.
Und zwar für den, der nicht daran beteiligt ist, wie wir zwei, natürlich viel leichter. Aber ich kenne Leute, die daran beteiligt waren, die dort früher enteignet wurden. Und zwar für null.
Ja.
Die sind einfach rausgeflogen. Und die nach damaligen Wertvorstellungen geradezu lächerlich, ich sag mal, einen Wert hatten von irgendwie 150.000 D-Mark.
Ja.
Haus aber in Potsdam oder sonst irgendwo.
Aber hättest du denen die 150.000 D-Mark gegeben und hättest du den Typen, der dann in dem Haus wohnt, gesagt, okay, du kommst jetzt ins Grundbuch, dafür schuldest du dem die 150.000, hätte der jetzt dieses Haus abbezahlt.
Ja, jetzt weißt du das, aber damals wusstest du das nicht. Und die 150.000 hätte irgendjemand auf den Tisch des Hauses legen müssen, das wäre dann zur Not die Bundesregierung gewesen, weil woher soll das Geld sonst kommen?
Ja, Kreditanstalt für Wiederaufbau, dafür ist sie da.
Oder Kreditanstalt
für
Wiederaufbau, hinterher sagt man das,
ich verstehe
das. Das ist aber auch ein Prinzip der freien Marktwirtschaft, dass Entschädigung, also Enteignung ist zwar im Grundgesetz vorgesehen, wie wir alle wissen, aber ein wirklich Ultima Ratio. Und das hat auch wirklich seinen Grund. Also das, finde ich, ist auch mit Berechtigung da drin. Insofern verstehe ich die Diskussion. Es ist leider tatsächlich, wir müssen es einfach akzeptieren.
Das Ding, das ist das Problem. Das Ding ist, das Kind ist lange in den Brunnen gefallen.
Richtig.
Und die Frage ist jetzt halt, wie wir, um noch eine Metapher zu bringen, wie wir den Karren wieder aus dem Dreck ziehen.
Gar nicht.
Und den ziehen wir vor allen Dingen nicht aus dem Dreck, indem wir uns die ganze Zeit darüber unterhalten, wie der Karren in den Dreck gekommen ist. Wir diskutieren viel zu wenig an Lösungen entlang, habe ich den Eindruck.
Du wirst einfach Zeit brauchen, denn natürlich wird auch in der DDR der ehemaligen sich jetzt Wohlstand aufbauen, selbstverständlich, weil dort werden jetzt gibt es natürlich auch Eigentum und dieses Eigentum wird vererbt und wir sind die Ersten in der DDR, jetzt die Sache noch wieder DDR, so ein Quatsch, in Ostdeutschland.
Ja, ich glaube, es versteht jeder, was gemeint ist.
Ja, ist jetzt die erste Generation am Start, die sozusagen ohne irgendwelche Einschränkungen etwas erben kann. Es ist nichts kaputt gemacht worden, es ist saniert und nicht heruntergekommen. Und es wird ihnen niemand streitig machen, dass sie das eben von ihren Eltern oder den Betrieb und so weiter übernehmen können. Und das haben wir auch wirklich so. Und das führt mittelfristig zu Wohlstand, gar keine Frage. Das ist bei uns schon ein paar, ich sag mal, Jahrzehnte früher eingesetzt. Das ist der Unterschied. Und der ist jetzt nochmal vergrößert worden, dadurch, dass wir eben genau das gemacht haben, was du gesagt hast, Rückgabe vor Entschädigung. Das heißt, dort sind dann irgendwelche Erben, die überhaupt nie wussten, dass sie in Potsdam mal ihre Großeltern ein Haus hatten, auf einmal Hausbesitzer in Potsdam geworden, mussten es aber auch sanieren. Also ich kenne auch welche, die gesagt haben, ich will das gar nicht haben, weil da muss ich nochmal 150.000 reinstecken und 1990 waren 150.000 D-Mark ganz schön viel Geld.
Ja.
Ja. Also es gibt auf jeden Topf einen Deckel und es ist, wir hatten keine Blaupause. Ich nehme deswegen, wie du merkst, die Politiker von damals, selbst wenn ich sie nicht gewählt habe, etwas in Schutz, weil ich wirklich auch sage, vor der Größe dieser Herausforderung und dem Zwang entscheiden zu müssen, stehst du irgendwann da und sagst hip oder hopp. Und da kannst du eine Münze werfen, weil es gibt für jede Seite sehr gute Argumente. Und vielleicht haben sie auch eine Münze geworfen, weiß ich nicht. Aber ich kann viele der Dinge, die damals entstanden sind und die damals entschieden wurden, kann ich nachvollziehen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf den 4. November 2019 natürlich. Denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova, dass es 1989 noch gar nicht gegeben hat.
Wer redet, ist nicht tot.